DW Menschen und Märkte.
Zinswende in Großbritannien, weniger Arbeitslose in Deutschland, Wirtschaftskonferenz in Australien und Börsengang von HelloFresh. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker und sage herzlich willkommen. US-Präsident Trump wird im Laufe des Tages wohl den Nachfolger von Notenbankchefin Janet Yellen bekannt geben. Yellen hat in den vergangenen 12 Monaten gleich 3-mal die Leitzinsen erhöht, wenn auch in ganz kleinen Schritten. Davon haben sich nur noch die Briten inspirieren lassen und ebenfalls die Zinswende eingeleitet. Heute gab die Bank of England ihre erste Zinserhöhung seit 10 Jahren bekannt. Aus London berichtet Stefanie Pieper.
Lang, lang ist's her, als die Bank of England zuletzt die Zinsen erhöht hat, da schraubte sie den Satz von 5,5 auf 5,75%. Das war im Sommer 2007. Die Anhebung heute passierte dagegen auf einem historisch extrem niedrigen Niveau. Von 0,25% geht's rauf mit dem Leitzins auf 0,5%, wie Notenbankchef Mark Carney verkündete.
The Bank of England has increased bank rate for the first time in a decade, raising it by
Allein dieser Vergleich demonstriert, dass auch ein Jahrzehnt nach dem globalen Finanzcrash die Geldpolitik von Normalität weit entfernt ist. Den Zinsschritt nach oben zum jetzigen Zeitpunkt begründete Carney so.
Die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit 42 Jahren, die Inflation über der Zielmarke, das Wachstum etwas über dem erwarteten Tempo. Es ist an der Zeit, unseren Fuß etwas vom Gas zu nehmen.
Die Teuerungsrate lag im September bei 3% und damit höher als den Währungshütern lieb ist, die um die 2% Inflation anstreben. Löhne und Gehälter steigen bislang nicht in gleichem Maße. Schuld am Kaufkraftverlust ist der Kurs des britischen Pfund, das nach der Brexit-Entscheidung zum Euro und zum US-Dollar deutlich an Wert verloren hat und damit die Preise für Importe, etwa Lebensmittel, nach oben treibt. Volkswirtin Bronwyn Curtis findet es daher richtig, dass die Notenbanker gehandelt haben. Sie haben heute lediglich die Zinssenkung aus dem August vergangenen Jahres rückgängig gemacht, als die Notenbank nach der Brexit-Entscheidung Sorge hatte, dass das Vertrauen und die privaten Ausgaben sinken. 2 der 9 Mitglieder des Geldpolitischen Ausschusses votierten allerdings gegen die Zinserhöhung. Die Kritiker verweisen darauf, dass die Konjunktur zwar noch robust ist, wegen der Unsicherheit rund um den EU-Austritt aber im nächsten Jahr voraussichtlich schwächeln wird. Eine Zinserhöhung sei da Gift für das Wachstum. Noch dazu, wo niemand weiß, ob die britische Regierung einen Brexit-Deal mit der EU schließen wird und wenn ja, wie der für die Wirtschaft ausfällt. Auch Carney selbst gibt zu, dass die Notenbanker keine normalen Zeiten erleben.
Der Brexit wird die Beziehung mit unserem größten Handels- und Investitionspartner neu definieren und er wird Folgen haben für den Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Menschen und Kapital. Wir können nur versuchen, der Wirtschaft in diesem Anpassungsprozess zu helfen.
Die Londoner Entscheidung von heute ist ein weiterer Beleg dafür, dass sich die Ära der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken ihrem Ende zuneigen könnte. Die US-Notenbank hat bereits die Zinswende eingeleitet. Die Europäische Zentralbank will weniger Euro-Staatsanleihen aufkaufen. Und nun dreht also die Bank of England vorsichtig an der Zinsschraube.
In Deutschland belebt die gute Konjunktur den Arbeitsmarkt weiter. Erstmals seit der Wiedervereinigung sank die Zahl der offiziell als arbeitslos gemeldeten Menschen unter die Marke von 2,4 Millionen. Allerdings gibt es von Region zu Region große Unterschiede und die betreffen auch junge Menschen, die erst am Anfang ihres Berufslebens stehen. Wolfram Welzer aus Nürnberg.
Andere hätten vielleicht von einem goldenen Oktober am deutschen Arbeitsmarkt gesprochen, angesichts von unter 2,4 Millionen Arbeitslosen, einem Rückgang um rund 150.000 im Jahresvergleich. Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur für Arbeit, formuliert das nüchterner.
Also diese Zahlen sind wirklich ausgezeichnet. Die Arbeitslosenquote betrug in diesem Monat 5,4%. Auch das ist ein historischer Tiefstand seit 1991.
Und für 2018 erwartet die Nürnberger Arbeitsbehörde einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit. Die Nachfrage der Betriebe nach Arbeitskräften nehme noch immer zu, so Scheele. Dass in Nürnberg dennoch keine Euphorie ausbricht, liegt an den vielen Problemen, die es auf dem Arbeitsmarkt weiterhin gibt. Die Integration von Geflüchteten zum Beispiel geht schleppend voran, was sich zwar nicht an der Arbeitslosenquote zeigt, aber an der Unterbeschäftigung. Sie erfasst auch Menschen in Trainingsmaßnahmen und Kursen. Viele arbeitssuchende Flüchtlinge nehmen daran teil. Auf 3.367.000 Personen belief sich die Unterbeschäftigung. Das ist gut 1 Million mehr als die Arbeitslosigkeit im engeren Sinne. Aufmerksam verfolgt die BA aus Nürnberg die Koalitionsgespräche in Berlin. Von sich aus wollte Scheele darauf heute nicht eingehen, aber die Frage nach einem Einwanderungsgesetz kam natürlich bei der Pressekonferenz.
Also diese Frage nach einem Einwanderungsgesetz geht jetzt ja seit geraumer Zeit ein Thema. Wir müssen feststellen, dass bei den Arbeitsplatzzuwachszahlen, die wir und prognostiziert haben für die nächsten Jahre sehen, dass das inländische Erwerbspersonenpotenzial insbesondere bei Frauen und bei älteren Arbeitnehmern nicht mehr so wächst, wie es wachsen müsste. Ein Einwanderungsgesetz wäre sinnvoll, um überhaupt mal zu systematisieren, was es an Regelungen zur Einwanderung in Deutschland gibt. Denn alles, was wir wissen und was uns gesagt wird, es ist nicht so, dass es keine ausreichenden Möglichkeiten zur Einwanderung gäbe. Sie sind nur sehr, wie soll ich sagen, sehr zersplittert und sehr unübersichtlich.
Dass Einwanderung ein Thema ist, legt auch der Ausbildungsmarkt nahe. Seit Jahren geht die Zahl der Auszubildenden zurück, so der zuständige BA-Vorstand Raimund Becker, was den Fachkräftemangel verschärfe. Gleichwohl hatten auch nach Beginn des Ausbildungsjahres 2017/18 noch nicht alle Ausbildungswilligen eine Lehrstelle.
Schaut man sich die Bewerberstellenrelation an, so kamen deutschlandweit auf 100 gemeldete betriebliche Ausbildungsstellen 105 gemeldete Bewerber. Also rechnerisch ein Ausgleich, aber es gibt erhebliche Ungleichgewichte, die bei regionaler, berufsfachlicher und qualifikatorischer Betrachtung deutlich werden. Auf der einen Seite gab es zum Beispiel in Bayern, in Thüringen, in Hamburg oder an der Ostseeküste oder in Baden-Württemberg deutlich mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. Auf der anderen Seite fehlen insbesondere in Berlin, in Nordrhein-Westfalen und Teilen von Hessen Ausbildungsstellen. Rechnerisch kamen hier auf 100 gemeldete Ausbildungsstellen 142 gemeldete Bewerber.
Becker forderte von den Betrieben mehr Kompromissbereitschaft. Sie sollten auch Lehrlinge einstellen, die nicht allen Idealvorstellungen entsprechen. Die Jugendlichen dagegen sollten gegebenenfalls vom Traumberuf abrücken. Auch das, so BA-Chef Scheele, reiche aber oft nicht aus. Die Mobilität der Jugendlichen sei zu gering, nicht immer aus deren Schuld.
Ich glaube, wir müssen reden mit der Kommunalpolitik und der Landespolitik über die Frage des öffentlichen Personennahverkehrs. Denn es sind ganz profane Dinge. Wenn man irgendwo sitzt und redet, dann sagen die, ja, in den Schulferien fährt gar kein Bus, aber ein Auszubildender hat keine Schulferien. Sondern ein Auszubildender muss das ganze Jahr zur Arbeit bis auf seinen Urlaub. Und diese Frage der Mobilität hat einmal was mit den Eltern und dem Jugendlichen zu tun, hat was mit der öffentlichen Infrastruktur zu tun und hat auch was mit der Frage zu tun, ob man an einem anderen Ort Wohnraum findet.
Über Schwierigkeiten beim Einstieg ins Berufsleben und die neuesten Arbeitsmarktzahlen berichtete Wolfram Welzer. Die deutsche Wirtschaft ist stark vom Export abhängig. Sie organisiert daher eine Vielzahl von Veranstaltungen, bei denen sich Unternehmer aus verschiedenen Ländern kennenlernen und Kontakte knüpfen können. Dazu gehört alle 2 Jahre die Asien-Pazifik-Konferenz, die nun erstmals einen regionalen Ableger in Australien erhält. An diesem Wochenende kommen in Perth 1000 Unternehmer und Politiker zusammen, darunter der australische Premier Turnbull und der deutsche Bundespräsident Steinmeier. Wie steht es um die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder? Mein Kollege Henrik Böhm hat darüber mit Christian Wolf gesprochen, dem Geschäftsführer der deutsch-australischen Industrie- und Handelskammer.
Australien soll eine wichtigere Rolle spielen für die deutsche Exportwirtschaft als eine Art Drehkreuz, als eine Art Hub für die Asien-Pazifik-Region insgesamt. Welche Pläne gibt es da?
Ja, unsere Pläne sind natürlich erstmal, dass wir jetzt das bilaterale Freihandelsabkommen zwischen Europa und Australien verhandeln wollen. Das ist ein richtiger Schritt, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, sich hier auch wirtschaftlich noch weiter anzunähern. Ich glaube, es ist für die deutsche Wirtschaft auch wichtig zu verstehen, wie stark integriert Australien in Asien-Pazifik ist. Also ich glaube, das Bild, was wir deutschen Unternehmer mit Australien verbinden, ist doch eher touristisch geprägt. Das heißt, wir müssen hier auch Aufklärungsarbeit leisten, dass Australien A, als solches ein wichtiger Wirtschaftsstandort ist und noch viel wichtiger, diese Vernetzung nach Asien, Pazifik hinein darzustellen. Wenn wir das erreichen, über die Konferenz die vielen deutschen Teilnehmer auch davon zu überzeugen, dass Australien nicht nur ein wunderschönes Reiseland ist, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort hier in Asien, Pazifik, dann haben wir schon viel erreicht.
Und wenn wir jetzt mal in die andere Richtung schauen, was erhofft sich denn die australische Wirtschaft von dieser engeren Verflechtung? Wo liegen deren Chancen in Richtung Deutschland, in Richtung Europa?
Ja, ich glaube, die Australier müssen aufpassen, dass man nicht zu stark abhängig wird von den Märkten, die vor der Haustür liegen, da besonders natürlich China, sondern dass man diversifiziert ist und auch Europa als einen wichtigen Handels- und Investitionspartner sieht. Also ich glaube, genauso wie wir uns in Deutschland oder in Europa schwer damit tun, diese Potenziale in Australien in Bezug auf Asien, Pazifik zu realisieren, fällt es den Australiern auch manchmal schwer, nicht nur die Märkte vor der Haustür als ihre wichtigsten wahrzunehmen, sondern auch zu sagen, wir müssen auch in anderen Märkten uns stärker engagieren, wobei man sagen muss, die australische Wirtschaft investiert viermal so viel in Deutschland, wie wir Deutschen es in Australien tun. Insofern ist da auch immer noch Luft nach oben, aber das auf einem relativ hohen Niveau.
Auf der Veranstaltung, die ja das ganze Wochenende überdauert, wird es ja um viele Themen gehen. Natürlich um Industrie 4.0, also die zu fortschreitende Automatisierung der Produktion bis hin zu Rohstoffen. Aber am wichtigsten für alles, was Sie da in Perth besprechen wollen, ist schließlich der freie Strom von Waren und Dienstleistungen. Aber genau das scheint ja in Zeiten von zunehmendem Protektionismus, von Abschottung nicht mehr so selbstverständlich. Welche Haltung vertritt die Außenhandelskammer, die Deutsche in Australien und ihre australischen Partner in dieser Frage?
Ja, das ist ein wichtiges Thema für uns, aber das ist auch ein Thema, wo sicherlich die Australier und Deutschen eine doch absolut eine sehr ähnliche Einstellung haben, dass wir unsere eigene Wirtschaft, unseren Wohlstand nur so aufrechterhalten und ausbauen können, indem wir den globalen Handel stärken, indem wir auf Freihandel setzen. Das ist für eine solche Exportnation wie Deutschland, aber auch für Australien unheimlich wichtig. Und für all die Themen, die wir weiter verfolgen wollen, ist diese Partnerschaft zwischen Australien und Deutschland, glaube ich, eine sehr, sehr starke und eine sehr, sehr wichtige, die oftmals, ja, man sagt hier auf Englisch, good is the enemy of great. Wir hatten schon immer eine gute Beziehung und deswegen hat man vielleicht nicht so dran gearbeitet, aus einer guten Beziehung auch eine großartige Beziehung zu machen. Und das wollen wir jetzt damit erreichen.
Christian Wolf von der Deutsch-Australischen Industrie- und Handelskammer. Die Fragen stellte Henrik Böhme. Das Berliner Startup HelloFresh liefert Lebensmittel nach Hause, und zwar an Kunden, denen Einkaufen zu mühselig und das Lesen von Rezepten zu kompliziert ist. Ihnen schickt es dann kleine Päckchen mit fertig portionierten Zutaten. Geld verdienen konnte die Firma damit bisher noch nicht, hat aber beim Marketing, allem voran auf Social Media, schon mächtig Wind gemacht. Heute glückte im zweiten Anlauf der Sprung an die Börse, wo das Unternehmen rund 300 Millionen Euro einsammeln konnte. Aus Frankfurt berichtet Konrad Busen.
Die Geschichte von HelloFresh beginnt nicht am Küchentisch, sie beginnt im Internet.
Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt und ich habe die Gelegenheit bekommen, die HelloFresh Kochbox zu testen. Heute teste ich HelloFresh mit euch zusammen. Ich habe mir das bestellt und zwar habe ich ganz viel Werbung eben gesehen und meine Freundin, die hat sich das auch schon bestellt und sie ist sehr zufrieden damit. Und ich wurde immer neugieriger, deswegen dachte ich mir, egal, bestelle ich es jetzt mal.
Influencerinnen, also Leute, die andere mit ihren Videos über das Internet beeinflussen können. Davon hat HelloFresh Dutzende gebucht. Sie lassen sich Kochboxen schicken, packen sie aus und erzählen über das Produkt. So sammelt HelloFresh Kunden.
Bleib übrigens bis zum Schluss des Videos dran, weil dann erhältst du einen Gutscheincode von mir, mit dem du 20 Euro Rabatt auf deine erste Kochbox bekommst.
Auch die Investoren werden umschmeichelt.
Hi everyone, my name is Dominic. I'm the founder of HelloFresh.
Der Gründer von HelloFresh, Dominik Richter. Jung, frisch, wie aus dem Ei gepellt, auf der Bühne einer dieser Gründermessen in Berlin. Und jetzt auf dem Parkett an der Börse.
HelloFresh, erster Preis 10,60 Euro.
Ja toll, wir freuen uns. Es ist ein riesig großer Tag für uns als Company. Vor weniger als 6 Jahren haben wir damit begonnen. Und nach 6 Jahren jetzt schon auf dem Parkett zu stehen, ist wirklich ein tolles Gefühl.
Die Idee von HelloFresh ist einfach und bestechend. Du willst kochen, lass dir das Rezept und die Zutaten einfach nach Hause schicken. Der sogenannte Chefkoch des Unternehmens, Patrick Drake, erklärt in der BBC. Die Leute wollen kochen, sie wollen kreativ sein und Vielfalt, aber bisher waren sie dazu einfach nicht in der Lage, weil alles so kompliziert war. Und wegen der Einschüchterung im Supermarkt, wo du die Tyrannei der Auswahl erlebst. Und dann isst du jede Woche immer nur dasselbe. 1,3 Millionen Abonnenten hat HelloFresh mittlerweile weltweit, vor allem in den USA. Der Analyst Lukas Boventer von der Warburg Bank.
Die Definition der aktiven Abonnenten bei HelloFresh ist sicherlich in einer gewissen Weise fragwürdig.
Denn HelloFresh zählt zu den Abonnenten schon, wer nur einmal den Service ausprobiert. Also zum Beispiel einen Testgutschein einlöst.
Für die Zukunft würde es aus meiner Sicht wichtig sein, dass die Kundenabwanderungsrate sich reduziert, sodass die Firma langfristig von einem gesunden Kundenstamm zehren kann.
Mit 1,7 Milliarden Euro ist das Unternehmen jetzt beim Börsengang bewertet worden. Die Einnahmen für HelloFresh sind rund 300 Millionen Euro. Unternehmensgründer Dominik Richter.
Mit den Mitteln werden wir genauso weitermachen wie bisher, unsere Wachstumsstrategie weiter verfolgen.
Mit viel Werbung neue Kunden gewinnen, neue Märkte erschließen. Dafür wird das Geld ausgegeben. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Amazon ist in den Lebensmittelmarkt eingestiegen und experimentiert auch in Deutschland mit Amazon Fresh. Lidl und Rewe bieten auch an, Zutaten und Rezepte nach Hause zu liefern. Und in den USA gibt es den Konkurrenten Blue Apron. Dessen Aktienkurs hat sich seit dem Börsengang von Blue Apron Ende Juni halbiert.
Konrad Busen über den Börsenstart von HelloFresh. Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast. Max Zimmer in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.com/wirtschaft.